Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mit mir hier in unserem Studio, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich.
Ja, moin Moin Niklas.
Nach dem 1:3 bei Eintracht Frankfurt und nach dem 22. Spieltag, was bedeutet, dass wir so roundabout zwei Drittel der Saison abgeschlossen haben. Irgendwann im laufenden Spiel, am kommenden Sonnabend, wird es dann wirklich auch rechnerisch so sein. Und ich bin ganz ehrlich, irgendwie bin ich an einem Punkt, an dem es mir schwerfällt, zu glauben, hier noch Erhellendes beitragen zu können. Das ist ein herrlicher Schachtelsatz, aber irgendwie, es verändert sich wenig. Es ist jede Woche so ein bisschen derselbe Eindruck und die Perspektive wird nicht unbedingt rosiger. Vielleicht schwindet auch so ein bisschen der Glaube, obwohl sich ja punktetechnisch auf den Relegationsplatz jetzt erstmal noch gar nicht so viel verändert hat, aber ich weiß
ja
nicht.
Naja, hangeln wir uns an einem Fakt zumindest mal entlang und der bedeutet natürlich, dass Holstein das zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr in eigener Hand hat, den Klassenerhalt zu sichern. Das ist jetzt 12 Spieltage vor Schluss, der Saisonschluss, ist das natürlich ein marginaler Punkt. Kann sich schon bald wieder ändern, aber das ist nun mal Fakt. Also Holstein hat es noch in der Hand, Platz 17 zu erreichen. Das wäre dann, wenn man gegen Heidenheim die restliche Saison erfolgreich bestreitet, das Fernduell oder auch das direkte Duell, was noch ansteht. Bochum als aktuell 17. Ist nicht mehr zu erreichen aus eigener Kraft, wenn Bochum jetzt theoretisch alle Spiele gewinnen würde, was natürlich auch Blödsinn ist.
Wir können ja nicht jede Woche Dortmund haben.
Ne? Nee, genau. Das ist Dortmund wird ja gerade von im Abstiegskampf befindlichen Mannschaften gerne genommen. Das wissen wir hier in Kiel nur allzu gut. Wir denken da an den 4:2-Erfolg, Heimerfolg. Aber ist halt so, Holstein ist Schlusslicht und Platz 16 ist jetzt nach den Ergebnissen des vergangenen Wochenendes ohnehin endgültig nur noch, also das einzig realistische Ziel, dem man hinterher hecheln kann, die davorliegenden Plätze, also die direkten Nicht-Abstiegsplätze, liegen mindestens 8 Punkte entfernt und das wage ich zu bezweifeln, dass das diese Aufholjagd noch gelingen wird. Also gilt alle Konzentration dem Kampf um Platz 16, dem Relegationsplatz. Holstein, wie gesagt, jetzt letzter nach dem vergangenen Wochenende. Und das sind mal die Fakten.
Ja, das stimmt.
Interessant ist natürlich, wieso es dazu kommt, ne?
Ja.
Ja, das ist. Und wöchentlich grüßt das Murmeltier nahezu.
So ist es.
Das ist einfach die Deckung, ne? Die letzte Kette oder sowas. Es ist einfach die Defensive insgesamt. Und in Frankfurt war es dann auch natürlich auch tatsächlich die letzte Kette mit Timo Becker und der nicht gerade seinen besten Tag erwischt hatte. Und dann natürlich auch Abwehrleader David Zech. Sonst gut für ein Tor vorne und Stabilisator hinten. Jetzt macht er natürlich in Frankfurt da einen Katastrophenfehlpass, der von Uzun da zum 13:0 Zwischenstand auch gnadenlos bestraft wurde, wobei das war jetzt, musste man nicht so gnadenlos sein, das war relativ simpel vergleichsweise. Ja. Passiert halt, niemand irgendwie jetzt den Stab brechen über Zeck oder so, sonst ist das wirklich, nein, die Holstein-Deckung ist unstabilisierbar, sage ich jetzt einfach und da fragt sich warum.
Ja, es ist ja auch, also erstmal ist der Eindruck ja so, dass du das Gefühl hast, es bringt eigentlich gar nichts, auch über Personen, Personal, individuell irgendwie zu sprechen, weil du in der einen Woche spielt der super und in der nächsten Woche nicht und dann spielt wieder einer gut und dann, es tut sich immer irgendwie einer ein bisschen hervor und es fällt immer einer ab, aber es sind immer unterschiedliche Leute, also jeder ist mal dran, irgendwie was zu verbocken, sag ich jetzt mal ganz blöd und da, wie du sagst, ne, man weiß irgendwie gar nicht mehr, in welcher Konfiguration kann denn das jetzt überhaupt noch stabil sein, bleiben, werden überhaupt erstmal?
Also ich sag mal, in solchen Fällen greifen Trainer oder der Trainerstab, die Trainerstäbe gerne so zu Reizpunkten oder sowas, um mal irgendwie ein Zeichen zu setzen oder irgendwas zu verändern. Die Veränderung bei Holstein jetzt in Frankfurt ergab sich ja krankheitsbedingt auf der Torwartposition. Thomas Dehne für den bisherigen Stammkeeper Timon Weiner. Dehne hat seine Sache natürlich sehr, sehr gut gemacht, ja. Sogar einen Elfmeter von IKTG gehalten. Vielleicht ist das ein Reizpunkt. Wir wissen es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, dass Thomas Dehne jetzt die nächsten Spiele erstmal zwischen den Pfosten steht. Wir hatten ja auch schon mal thematisiert, dass Timon Weiner nicht immer konstant gut war. In München sehr, sehr gut beim 3-4. Spiele davor und danach immer mal wieder ein Lapsus drin, in der Strafraumbeherrschung einigermaßen Probleme. Da wirkte Thomas Dehne tatsächlich etwas stabiler in Frankfurt. Ob das jetzt eine Eintagsfliege war oder ob er das vielleicht in Konstanz auf den Platz bringt, das wird sich zeigen, wenn er denn überhaupt die Chance vom Trainer bekommt. Das wird eine spannende Personalie für das anstehende Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag. Aber es wäre für mich auch jetzt Zeit, ein Reizpunkt. Es war in Frankfurt, so muss ich es anfangen, waren nicht nur vor den Gegentoren, sondern auch bei den Chancen, die Frankfurt zudem noch hatte, das hätte ja bei einer höheren Effektivität der Frankfurter hätte das auch ein klein, mittelschweres Debakel geben können. Das muss man mal ganz ehrlich so sagen. Und da waren die Außenpositionen frei zum Flanken. Sagt man, okay, dann soll er flanken. Der muss aber in der Mitte kompakt sein. In der Mitte war es auch nicht kompakt. Da standen die Holstein-Spieler auch schön Spalier, aber ganz bestimmt nicht eng an ihren Gegenspielern. Ich bin der festen Überzeugung, ob das dann zu Punktgewinnen führt, Wer will das beurteilen? Die Gegner sind qualitativ wahrscheinlich so weit entfernt, dass das. Aber ich bin der festen Überzeugung, Grundordnungen sind ja nur Leitplanken. Aber eine Dreierkette, / gegen den Ball Fünferkette, da bedarf es wirklich galanter und schlauer Übergaben. Ich glaube, dass einfach eine Viererkette mit zwei Sechsern davor könnte vielleicht die Balance, was das Spiel nach vorne anbelangt, in etwas Ungleichgewicht bringen. Aber in Frankfurt war das Spiel nach vorne gerade in der ersten Halbzeit ja eigentlich auch nicht existent. Und in der zweiten Halbzeit haben die Frankfurter, glaube ich, ein bisschen auslaufen lassen. Da sage ich es mal ganz ehrlich, obwohl ich an dieser Stelle schon mehrfach gesagt habe, interessiert mich nicht. Das Spiel dauert 90 Minuten, aber da war es wirklich sehr offenkundig. Lass uns mal noch ein bisschen Kräfte schonen. Das Ding ist hier sowieso durch. Und ob Vimporat da noch das 3-1 gemacht hat mit einer schönen Energieleistung oder auch nicht, das war eigentlich relativ egal. Die hatten einfach Kontrolle über das Spiel und Holstein hatte vielleicht nur zwei Halbchancen und mehr war es nicht. Also ich bin der festen Überzeugung, dass man das zumindest ausprobieren sollte. Ob es dann Erfolg hat oder nicht, und es war ja auch immer ein Zeichen der Stärke von den Störchen, dass man taktisch sehr, sehr flexibel ist. Und wenn das denn so ist und die Spieler so gebrieft sind, dass sie also mit verschiedenen Strategien, verschiedenen Grundordnungen gut umgehen können, würde ich mir wünschen, mal auszuprobieren, wie geht es denn vielleicht mit der Viererkette? Vielleicht ist die Übergabe untereinander leichter. Ja. Vor allem mit zwei Sechsern und nämlich, eine Holding Six davon.
Genau, das finde ich nämlich auch. Das ist die Doppel-Sechs wird für mich auch immer interessanter, sag ich mal, weil man wirklich, egal wer das jetzt übernimmt, diese Rolle, ne, aber das funktioniert irgendwie nicht. Die Staffelung funktioniert nicht. Du hast ja auch gesehen, wie du gesagt hast, es war dann über außen, war viel Platz, aber es war in der Mitte, war es trotzdem nicht kompakter. Ne? So. Auch bei diesem, denk mal an den Pfostenschuss, das war ja auch in der Anfangsphase irgendwie noch, also zumindest erste Hälfte, erste Halbzeit meine ich, hat halt die Gelegenheit von der Strafraumkante relativ unbedrängt, so halb aus der Drehung dann irgendwie da abzuschließen. Ne?
Ja.
Und ich glaube, dass da wirklich der Hase im Pfeffer liegt sozusagen und dass du da mit zwei Sechsern auch genau diese Räume viel besser bespielen kannst, um auch enger zu machen, damit der Gegner sie nicht so bespielen kann.
Ne? Naja, und es stellt sich dann natürlich die Frage, also mit zwei Sechsern, wenn man im Trainerstab fragt, kriegt man eher so eine Antwort, naja, mit einem Sechser haben wir ja eigentlich gar nicht gespielt, waren ja mehr so zwei Sechser. Es muss natürlich auch einer sein, der diese strategische Aufgabe irgendwie verinnerlicht und das vielleicht auch schon mal in dieser Form. Und da ist im Holstein-Kader tatsächlich nur einer, ob der nun die goldene Lösung ist, weiß ich nicht, aber ist nur einer, der bei seiner Verpflichtung schon damals im Sommer 23, genau, muss ja, Sommer 23, Marco Ivicic, und der war als Holding Six geholt. Und da sage ich ganz ehrlich, da muss man es vielleicht mal ausprobieren. In Liga 2 ist es dann was anderes gewesen mit Philipp Sander und einem Nebenmann dazu. Da war Holstein so präsent und in einem solchen Flow, dass man, sag ich mal, die möglicherweise vorhandenen Abwehrdefizite gut kaschieren, kompensieren konnte, weil eben die spielerische Klasse den anderen Mannschaften überlegen war. Aber in dieser Situation, wo es geht, das Tor zu verteidigen, das eigene, ohne jetzt mauern zu wollen, um Gottes Willen, aber da gibt es, mir fällt jetzt ehrlich gesagt kein anderer ein. Und vielleicht sollte man das einfach mal ausprobieren. Aber bin ich Fußballlehrer? Nein. Na, ich bin Fußballprofessor.
Ja, auf jeden Fall.
Also von daher, ich finde, man muss Reize setzen, um die Köpfe der Spieler immer wieder neu zu justieren und immer wieder auf die Sinne zu schärfen und alles, was man an Plattitüden in dem Zusammenhang auch nur auf die Platte bringen kann. Und das muss man dann irgendwie jetzt vielleicht mal machen. Also ein weiter so mit Dreier-, Fünferkette, also ich weiß nicht, irgendwie sehe ich da keinen Fortschritt in dem Sinne.
Ja, nee, ich sehe es auch so, weil es war jetzt auch, fand ich, so ein Spiel, auch vorher die Spiele, auch wenn du da im Rückstand warst und so, du hattest immer die Chance, das Gefühl, Holstein nutzt jede Chance, die sie bekommen, und dann gehen sie halt nochmal rein und dann sind sie in der Lage, auch Tore zu schießen. Jetzt hat Finn Pora zwar noch ein Tor geschossen, aber es war, fand ich, so das erste Mal seit Mainz vielleicht, dass man wirklich komplett chancenlos war. Mhm. Also egal, was da noch passiert wäre, mir fehlte da völlig die Fantasie, dass irgendwas in Richtung Holstein geht.
Ja.
Wenn man wirklich komplett überlegen in allen Belangen. Nun ist Frankfurt auch Dritter,
ja,
und
klar,
so alles in Ordnung. Muss man einordnen, haben wir ja letzte Woche auch schon getan, was Spieler individuelle Qualität angeht und so weiter. Ansprüche natürlich, was Finanzkraft angeht. Ja, alles richtig. Und trotzdem war es in dem Spiel einfach so, dass man so ernüchtert war. Weil so, irgendwie, es ging gar nichts. Also es war offensiv, war kaum was, wie du gesagt hast, obwohl man wirklich gesehen hat, dass Frankfurt so ein bisschen lange Leine gelassen hat.
Ja, man hat ihnen den Ball überlassen und in der toten Zone so, mal schön hin und her spielen.
Genau,
ne?
Und so kommen dann nämlich auch am Ende völlig Augenwischerei, dann glaube ich 49% Ballbesitz zustande.
Ja.
Also die ganzen Statistiken, wenn du dir die anguckst, die sind halt einfach davon beeinflusst, dass Frankfurt halt am Ende gesagt hat, mach mal, uns passiert sowieso nichts.
So
in dem festen Glauben, dass halt wirklich nichts passiert, ne?
Ist natürlich auch fragwürdig, ob das, aber Frankfurt hat sich ja bestätigt.
Ja.
Die haben ja dann, sag ich mal, nach dem Abpfiff spätestens können sie sagen, wir haben alles richtig gemacht. Sowas kann natürlich auch schwer mal nach hinten losgehen. Siehe bei Leverkusen im Hinspiel nach 2-0 Vorsprung gegen Holstein, dann noch 2-2. Und wenn sie Pech haben, kriegen sie sogar noch das 3-2 eingeschenkt von Pichler und Kopfball damals, kann ich mich noch gut dran erinnern. So, aber das war in Frankfurt eben nicht der Fall. Und es war auch nicht das Überfallspiel in der ersten Halbzeit, was man so gefürchtet hat, dass die mit ihrer Turbogeschwindigkeit da jede Lücke zerlegen. Die waren ja schon in der Holstein-Hälfte überwiegend. Ja. Und trotzdem hat's nicht funktioniert, dass man da Zugriff bekommen hat. Und die Beschreibungen sind ja bestimmt korrekt. Wenn wir nicht an unser Limit kommen, diese Standardbeschreibung, dann haben wir keine Chance. Aber man muss natürlich auch versuchen, als Konsequenz daraus der Mannschaft eine Strategie mitzugeben, wo man vielleicht der Spieler das Gefühl hat, so könnten wir an unser Limit tatsächlich kommen, ne? Selbst wenn wir individuell unterlegen sind. Und da finde ich, Reizpunkte strategischer Natur sind vielleicht manchmal sinnvoll.
Ja.
Nur so mal als Anregung irgendwo.
Ja, ich meine auch so ein Interview von Finn Porat nach dem Spiel lässt einen dann auch irgendwie ein bisschen ratlos zurück, finde ich. Weil er dann sagt so, also liegt nicht am Trainer und die Vorgaben sind perfekt und wir können sie einfach nur nicht umsetzen. Ja, mag ja sein, aber ist ja trotzdem auch irgendwie nicht der Weisheit letzter Schluss. Also
es klingt halt langsam nach nach ein bisschen einer Aufgabe. Mhm. Was ja auch nachvollziehbar wäre, dass man, wenn man feststellt, also wir kämpfen und rennen wie die Löwen hier, und das jetzt hast du ja gesagt, die statistischen Werte sind ja wieder alle sehr gut, ja, alles bestens, ne? Aber es reicht halt nicht. So, und wenn man sich ehrlich macht und das Spiel gegen Bochum nochmal Revue passieren lässt, das 2-2, was am Ende natürlich ärgerlich ist, dass der möglicherweise vermeintliche Siegtreffer von Luis Holtby da aberkannt worden ist zum 3-2, dann sehe die Punktesituation, tabellarische Situation da schon mal ganz anders aus. Vielleicht hätte das auch nochmal zusätzliche Kräfte mobilisiert in Beinen und Köpfen, um dann Unmögliches doch noch möglich zu machen. Jetzt ist es aber so, wie es ist. Brauchen wir auch an dieser Stelle nicht wieder über VAR-Entscheidungen und sonstiges oder Eingriffe dazu diskutieren. Jetzt ist es so, wie es ist. Da ist der Zustand, die Zustandsbeschreibung, die man schon vor Saisonbeginn haben musste. Mhm. Es reicht nicht.
Ja.
Es reicht hinten und vorne nicht.
Ja. Und vor allen Dingen hinten nicht.
Nee, vor allen Dingen hinten nicht. Achso, und deshalb komme ich nochmal auf das Bochum-Spiel. Hatte jetzt eben in meinem Monologisieren ein bisschen den Faden verloren. Passiert mir sonst nicht so oft.
Nein.
Ich drifte ja nicht ab.
Nein.
Wenn Flügelspieler Holtmann und der Doppeltorschütze,
Boadu?
Genau. Die sind ja zur Halbzeit ausgewechselt worden. Verletzt, angeschlagen. Ich sehe auch so nur so eine These, ne? Bis zu dem Zeitpunkt hat Holstein die nicht in den Griff gekriegt. So, und wie wäre es denn in der zweiten Halbzeit gewesen, als Holstein dann Attacke geritten hat und wie gesagt ja auch fast noch eigentlich das 3-2 Siegtor geschossen hat, aber ohne Holtmann und Badu. Also von daher, auch das relativiert sich manchmal ein bisschen, und wie gesagt,
ja,
also was man dann zumindest zwei Alleinstellungsmerkmale hat Holstein. Bekanntlicherweise haben sie ja die nach Gegentoren gemessen deutlich schlechteste Defensive. Sie sind auch an der Bundesliga-Spitzenposition in der Statistik. Sie haben in jedem Auswärtsspiel ein Tor geschossen, mindestens ein Tor geschossen. Ja. Da kann auch keiner das Wasser reichen, ne? Aber das kann man sich auch leider nichts verkaufen irgendwo.
Nee, am Ende hilft es nicht.
Nee.
Lange Torserie, glaube ich, auch. Also, was einfach Treffer pro Spiel angeht. Ich glaube, die zweite oder drittlängste tatsächlich in der Bundesliga auch. Also das ist schon okay. Ne?
Effektivitätstabelle bei Chancenverwerte, ja. Platz 3. Also
ja,
alles Chico, ne?
Ja, ja.
Aber wie gesagt, ohne Abwehr wird das ganze Unterfangen halt etwas schwierig.
Ja, so ist es.
Jetzt haben wir Spiele, jetzt kommt Leverkusen, dann geht es zu Union Berlin, dann VfB Stuttgart, dann geht es nach Heidenheim. Dann kommt Werder Bremen, dann geht's nach Mainz, dann kommt St. Pauli, dann geht's nach Leipzig, dann kommt Gladbach, dann nach Augsburg, Freiburg und dann geht's zum Finale nach Dortmund. Mhm. Vielleicht 12 Spiele, die man doch eher als 12-mal noch Erstliga-Party ansehen sollte.
Ja.
Ohne
ja.
Stress.
Ja, ja, ja. Das ist tatsächlich so. Es ist ja auch die Frage, also die Zielsetzung ist natürlich das Optimum rauszuholen,
ja,
und sich so lange wie möglich in der Gelegenheit zu bleiben, den Klassenerhalt irgendwie zu schaffen. Das ist logisch. Aber vielleicht muss man sich auch kleinere Schritte irgendwie setzen oder losgelöst von der ganzen großen Tabellensituation, ne? Also was man so ein Ziel wären vielleicht, auch wenn es nur ideologischer Natur vielleicht ist, 17 Punkte erstmal zu erreichen, um vielleicht besser zu sein als Darmstadt in der letzten Saison. Das wäre schon mal so was man sich setzen könnte.
Mhm.
Einfach nur die so Politik der kleinen Schritte sozusagen, ne? Weil also dieses unsägliche Tasmania-Gerede haben wir ja zum Glück hinter uns gelassen, das ist ja schon mal erreicht. Die umgerechnet 10 Punkte, die Tasmania damals geholt hat, ohne 3-Punkte-Regel. Aber vielleicht ist das der Weg. Oder halt, wie du sagst, wirklich komplett einfach zu sagen, Woche für Woche, wir nehmen hier unsere Erfahrungen mit. Jede Woche wächst das Erfahrungskonto in Sachen Bundesligaspiele um 16, sagen wir mal, wenn jetzt alle Auswechslungen ausgeschöpft werden, und machen das so und gucken dann, wie wir uns für die nächste Saison positionieren.
Richtig.
Und wie das überhaupt dann in der nächsten Saison aussieht.
Richtig. Das ist ja dann die nächste Frage personell. Vertrag von Timo Becker beispielsweise läuft aus. Auf Nachfrage offizielle Wasserstandsmeldungen schließt sich zwar aus, die Begriffe, aber sagen wir mal so, gibt es nach meinem Kenntnisstand nicht. dafür gibt es einen Kenntnisstand bei mir, dass das wohl da ein bisschen die Gespräche ein bisschen haken in dem Punkt, dass Timo Becker wohl gerne erste Liga weiterspielen möchte. Und das kann Holstein jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht garantieren. Alles unter Vorbehalt. Luis Holtby-Vertrag, Holtbys Vertrag läuft auch aus. Da wird ja spekuliert, dass er irgendwo in den arabischen Raum wechselt. Wird man dann bei Zeiten irgendwann auch erfahren, sicherlich. Und bei Colin Kleine-Bekel, der noch immer im Aufbautraining ist, ist die Messe ja ohnehin gesungen. In welche Richtung das den Colin dann auch immer ziehen mag. Das wird schon interessant und dann spielt sich vielleicht der ein oder andere Holstein-Spieler nochmal ein bisschen in den Fokus von anderen Clubs. So viele sind es vielleicht nicht, aber ich nehme jetzt mal Finn Porat als ein Beispiel. Macht seine Sache Woche für Woche eigentlich immer sehr, sehr brauchbar. Ja. Ist auch mal ein Ausreißer nach unten drin, ist aber auch mal ein Ausreißer nach oben drin. Und also der hat, glaube ich, die konstanteste Geschichte in Sachen erste Liga von den Holstein-Spielern aufzubieten. Also dann solche Himmelstürmer wie Phil Harris, der jetzt gerade in einem kleinen Leistungsloch ist, was völlig normal ist und überhaupt nichts daran zu kritisieren. Kommt der nochmal in Wallung? Dann greift das, würde dann im was personell das Holstein-Gesicht der kommenden Saison anbelangt, wäre es natürlich nicht so gut, sagen wir, oder nicht so schön. Aber das ist natürlich das Geschäftsmodell von Holstein, Spieler entdecken, entwickeln oder wieder auf Vordermann bringen, wenn sie vielleicht einen kleinen Karriereknick gehabt haben. Und da ist natürlich Eintracht Frankfurt, die sind auf der gleichen Reise in Sachen Geschäftsmodell. Nur irgendwie so ein bisschen.
Die fliegen Business Class.
Ja, das reicht schon gar nicht. Irgendwie. Also wenn Holstein dann in Richtung Zugspitze mit der Seilbahn unterwegs ist, sind die in der Rakete zum Mond. Markus Krösche, der Sportvorstand da, hat in seinen 8 Transferperioden, die er mittlerweile für die Eintracht tätig ist und sich wirklich als einer der Number, der Top-Nummern im europäischen Spitzenfußball da etabliert hat. Also in 8 Transferperioden einen Gewinn erzielt, Transfergewinn von 141 Millionen Euro, das muss man sich mal reinziehen. Ich glaube 56 Zugänge, 80 Abgänge in der Zeit, also schönes Wechselspiel da. Aber 151 Millionen Euro Gewinn aus diesen Transfergeschäften, das ist in der Bundesliga schon mal Platz 1 sowieso, aber weltweit Platz 5. Und davor liegen dann Mannschaften wie Benfica Lissabon und Ajax Amsterdam, die natürlich auf traditionell schon diese Geschichte bis zum Exzess ausleben und immer wieder neue Leute rankarren und die wieder entwickeln und die dann wieder teuer verkaufen. Also in Miniaturformat ist das bei Holstein dann auch so, ne? Aber eben halt etwas kleiner. Ein
kleines bisschen.
Ganz bisschen kleiner.
Kleines bisschen. Mm. Einmal so ein Marmouche oder so ein Kolo Muani verkaufen. Ja.
Ja, ja. Naja, so einer wie John Tolkien, wenn man 3 Millionen für den ausgegeben haben sollte, wenn das stimmen sollte, die Zahl, das ist dann natürlich, geht ja schon mal in eine weitere Richtung. Ja. Also als das bislang der Fall war, war der in Frankfurt natürlich auch wieder angeschlagen. Diese muskulären Geschichten, das gilt es natürlich auch nochmal irgendwie mal nachzuforschen, was da los ist. Die haben ja sehr oft jetzt in letzter Zeit auf Kunstrasen trainiert, weil durch die Regenfälle und so weiter der normale Trainingsplatz zu matschig war. Ob das jetzt vielleicht auch irgendwie diese muskulären Geschichten befeuert, also da kausale Zusammenhänge zu ziehen, das ist für mich schwierig, weil ich kenne ich mich jetzt sportmedizinisch nicht genug aus und die Trainingsmethodik ist da auch, muss man natürlich mit einbinden. Also muss man mal aufpassen, dass da nicht zu viel passiert. Aber das wäre, John Tolkien wäre eben auch so ein Fall, wo man dann vielleicht eine nächste Entwicklungsstufe in den Transfergeschäften vielleicht erkennen könnte, wenn es denn dazu kommt. Also die Mannschaft sollte Holstein absteigen, wovon man ja wirklich ohne schwarz zu malen eigentlich ausgehen muss, dann wird der Kader trotzdem noch ein gutes Gesicht für die zweite Liga haben. Und dann hat man schon mal vieles richtig gemacht, bei allem Frust über einen Abstieg. aber noch ist es ja nicht ganz so weit. Das können wir dann ja bei Zeiten immer noch gerne nochmal diskutieren.
Das stimmt. Wir haben uns ja gefreut, dass es so lange im Laufe der Saison so ist, dass man wirklich in Schlagdistanz ist. Das ist ja nach wie vor auch so. Es ist immer noch schön, dass man kaum, sage ich jetzt mal, oder fast gar nicht irgendwie abgeschlachtet wird, ergebnistechnisch. Das gab dieses 1-6 gegen Bayern.
Ja, das
war einmal Lehrgeld bezahlt, so alles okay. Aber ansonsten ist man in der Lage, zumindest Leistungen auf den Platz zu bringen. Die reicht am Ende des Tages nicht aus, um ausreichend Punkte zu holen. Das ist so. Aber es ist trotzdem ist es so, dass man alle Hater, sage ich jetzt mal, die sagen, was wollt ihr in der ersten Liga und so, alles okay, ne? Man, als neutraler Beobachter, glaube ich, guckt man Spiele mit Holstein sowieso gerne. Es fallen viele Tore, es ist immer für eine Überraschung gut. Und das ist alles in Ordnung. Man präsentiert sich da vernünftig.
Ja, auch das,
das
Image wird ja immer
Problem.
Wieder gerne erwähnt, ne? Die Widerstandskämpfer, ne? Die geben nie auf, ne?
Ja,
und das ist ja schon mal eine Auszeichnung.
Absolut. Das ist alles in Ordnung. Und trotzdem wird es, das bin ich mir auch relativ sicher, und man wird ja auch von Woche zu Woche sicherer. Es wird am Ende nicht reichen. Und dann ist es aber, wie gesagt, nicht schlimm. Man muss gucken, mit welchem Mindset, wie man so schön neudeutsch sagt, man dann diesen Norddeutsch, nee, Norddeutsch leider nicht. mir fällt gerade, ich müsste mal den Norddeutsch deutsche Entsprechung für Mindset suchen. Ich grab mal in meinem Plattdeutsch-Wortschatz und vielleicht kann ich nächste Woche etwas präsentieren. Wie man mit diesem Abstieg dann umgeht, weil man hat immer gesagt, Bundesliga ist absolut nur ein Gewinn und ne, also rein finanziell natürlich, aber auch es sichert einem halt auch den Verbleib im Profifußball für mindestens 2 weitere Jahre und so weiter.
Natürlich.
Alles richtig, trotzdem kann so ein Abstieg nicht nur kadertechnisch, sondern auch mental ein bisschen was auslösen, das ist einfach nicht schön,
korrekt.
Macht keinen Spaß, ne? Und dann müssen wir halt mal schauen, wie die Mannschaft damit umgeht, wie der gesamte Verein damit umgeht, dann wieder zurückzurücken ins zweite Glied des Profifußballs.
Wie der Trainerstaff damit umgeht.
Genau, das ist nämlich auch nochmal so eine Frage, ne? Ob es da nicht auch vielleicht dann die eine oder andere Verschiebung vielleicht gibt. Also das wird spannend und da hat man jetzt genug Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen, sich das anzugucken, weil halt das Sportliche, ja, ich will nicht sagen, nebenher läuft, aber halt nicht, ja, nicht,
ja, man
nicht
muss
das Entscheidende irgendwie ist.
Das ist, ist doch völlig klar und bin auch felsenfest sicher, dass man das nicht erst jetzt beginnt, sondern dass man da schon, sag ich mal, jetzt, vielleicht jetzt konkretisiert, was man vielleicht vorher schon in der Schublade gehabt hat, wie auch immer diese Pläne aussehen mögen.
Ja.
Gucken wir einfach auf die Tagesaktualität, jetzt kommt Leverkusen, das ist ja denn nochmal ein anderes Kaliber, also möglicherweise ist Leverkusen, obwohl sie nur auf Platz 2 stehen, wirklich das Maß aller Dinge derzeit in der Bundesliga. Wenn man sich das Spiel gegen Bayern München angeguckt hat, wie turmhoch überlegen da Leverkusen gespielt hat, ohne echten ohne Mittelstürmer oder Torjäger, Schick und Boniface, also das war ja schon sensationell. Da hat es einfach in der Abschluss, am Abschluss gehapert, Pech gehabt, zweimal, glaube ich, Aluminium und so weiter und so weiter. Aber die Spielweise war einfach derartig beeindruckend. Also das ist dann schon das Maß der Dinge und das ist eine schöne Bewährungsprobe, unabhängig vom Ergebnis, um möglicherweise irgendwelche Dinge zu präparieren und sich einzuspielen, in welche Richtung das, ich will jetzt nicht schon wieder auf strategische Grundordnungen kommen oder so, aber vielleicht ein paar Veränderungen herbeizuführen im Detail, weil danach geht's zu Union Berlin. Mhm. Und wenn man dann das überhaupt aus Kieler Sicht sagen darf, ist das dann ein Spiel, wenn man den Strohhalm wirklich noch ergreifen möchte, dann muss man in Berlin am Sonntag nach dem Leverkusen-Spiel, dann ist ja auch die Wahl gelaufen, also von daher ist ja innere Befreiung dann irgendwo.
Ja,
gut, oder vielleicht auch nicht. Und, gut, das lassen wir das lieber an dieser Stelle. Also dann geht es zu Union Berlin und da muss man punkten. Am besten dreifach, aber zumindest ist ein Unentschieden. Sonst braucht man sich wirklich dann gar keine Gedanken mehr zu machen. Dann kommt Stuttgart, wie gesagt, ich habe die Namen vorgelesen, dann geht es nochmal nach Heidenheim. Vielleicht ist das Spiel dann nochmal richtig wichtig. Vielleicht ist es dann aber auch schon relativ wurscht. Also man muss schauen. Also ich sag mal, Leverkusen würde ich jetzt mal so als Bonusspiel betrachten, um wirklich sich mit den Besten, wirklich mit den Besten zu messen, vielleicht derzeit den Besten in der Bundesliga zu messen. Tolle, tolle Challenge, tolle Gelegenheit, super Herausforderung, 0,0 Erwartungshaltung, aber vielleicht mal so 2-3 Sachen verändern.
Als Generalprobe quasi.
Ja, so kann man es sagen.
Ja.
Na? Und unabhängig vom Ergebnis, wenn das da 0-7 ausgeht, ist völlig wurscht. Na? Einfach mal nochmal vielleicht die Sinne schärfen, ja. Vielleicht in Sachen, ja. Vielleicht auch sogar in Sachen Veränderung.
Ja. Auch wenn einem ein bisschen Angst und Bange werden kann, wenn man Leverkusen im Moment so sieht, mit was für einer Dominanz und Qualität in nicht nur individuell, sondern auch Mannschaftsverbund, die daherkommen. Ne? Also das ist schon.
Also da war teilweise, wenn sie denn noch ein Tor geschossen hätten, die Leverkusen gegen Bayern, war das teilweise wirklich, Perfektion gibt's natürlich nicht, aber das war schon in Richtung ganz anderes Verhalten, ganz anderen Stil als Manchester City, besser unter Pep Guardiola, aber trotzdem Ballbesitzdominanz und mit einer Passgeschwindigkeit und einer Geschwindigkeit im Kopf der einzelnen Spieler, Automatismen, wo jeder weiß, wann, wohin, wann der Steil, und dann mit einem Florian Wirtz da, der überall und nirgends ist, wenn man mal auf den achtet, wenn dann eine Einzelkamera auf den gerichtet ist, dann sieht man mal, was der für Bewegungen macht und in welchen Räumen der sich aufhält. Und wenn man da mal genau hinguckt, wie oft der winkt, dass er den Ball haben will, obwohl er gedeckt ist. Also das fand ich schon ziemlich überragend.
Ja. Bayern vor sich hergetrieben quasi. Ne?
Ja.
Das ist halt das. Mit dieser Dominanz einfach auch Bayern komplett in den Zahn gezogen. Also es war schon wirklich beeindruckend.
Ja.
Wir sind sehr gespannt, was da am Samstag kommt. Das ist natürlich auch für Leverkusen ein ganz anderes Spiel.
Natürlich.
Auch dazu sagen, andere Kulisse alleine schon. Ja. Wobei es jetzt nicht dieses super stürmische Ostsee-Wetter wahrscheinlich gibt. Nee. Das ist eine, aus meiner Sicht heraus, aus meiner im Moment sehr frierenden Sicht heraus, eine sehr angenehme Wettervorhersage für Sonnabend. 12 Grad, nur leichte Bewölkung. Das ist schon gutes Stadionwetter. Muss man sagen. Naja, wenn dann noch der deutsche Meister kommt, dann.
Kommt ja immer der Standardspruch bei 12 Grad und wenn nicht gerade Sturm ist, dann gehen wir an den Strand und spielen Federball. Ne? Ja. Das ist doch ganz normal, echt.
So sieht's aus.
In kurzen Büchsen, logischerweise, echt.
Aber trotzdem für den geneigten Zuschauer auf den Rängen dann doch, glaube ich, angenehm.
Mhm.
Wenn Leverkusen zu Gast ist, einfach was Schönes. Kann man, wie du sagst, hoffentlich genießen.
Ja. Muss man. Das sind 12. Wie vorher schon die anderen Spiele, aber jetzt sind es noch 12 Acts für Party und zum Genießen und zu sagen, komm, wir sind das kleine Holstein Kiel, vielleicht schaffen wir noch ein Wunder, wenn nicht, dann ist es halt so, aber wir geben unser Bestes und das Gleiche gilt natürlich aus Zuschauersicht, dann gucken wir uns die Spiele mal an und dann stellen wir vielleicht am Ende fest, hat jetzt nicht gereicht, aber wir haben uns teuer verkauft, alles gut, Chico, und jetzt sehen wir uns in der zweiten Liga wieder, wenn es denn so kommen sollte, vielleicht kommt es auch ganz anders. Man weiß ja nie.
Man weiß es nicht. Vielleicht ist das der nötige Befreiungsgrad, den man braucht, um da doch am Ende was zu schaffen. Wir gucken uns das an. Wir gucken, was in der Woche bis dahin passiert. Sonnabend 15:30 Uhr, Anstoß. Holstein gegen Bayer 04 Leverkusen. Übrigens, kleiner Exkurs. Gonzalo Castro, kennst du noch? Der hat 420 Bundesligaspiele. Ist zurück in Leverkusen. Aber nicht bei Bayer, sondern bei TuS Roland Bürich in der Kreisliga,
ne?
B.
Genau, habe ich gelesen. Echt.
Nur mal so am Rande. Angeberwissen für den Fußballstammtisch vielleicht.
Ja, genau.
Sonnabend wird er nicht dabei sein. Wir aber mit allem, was dazugehört, dem Live-Ticker natürlich, dann Spielbericht, Statistik, Noten, Nachspielzeitkommentar und allem, was dazugehört. Ansonsten, um auf dem Laufenden zu bleiben, auch unser Newsletter gerne abonnieren oder die anderen Newsletter der KN, da seid ihr immer gut informiert und von uns natürlich hoffentlich auch. Hoffentlich fühlt ihr euch gut informiert. Jeden Mittwoch, wir sind nächste Woche wieder dabei zwischen Leverkusen und Union Berlin nach der Generalprobe sozusagen, wenn man es so bezeichnen möchte, vor dem sehr wichtigen Spiel in Berlin.
Wacker halten, bevor es zu den Eisernen geht.
Ja.
Ja.
Mehr
kann man dazu nicht sagen.
Mir fällt mir dazu jetzt auch nicht mehr ein.
Nee.
In diesem Sinne. Opa, vielen Dank.
Sehr gern.
Euch da draußen, schöne Woche, schönes Fußballwochenende und dann bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Tschüss.